Sei froh, dass wir auf YouTube sind. Hm? Irgendwann ist die Kamera aus, Schätzchen.
Oder das YouTube-Video zu Ende. Oder das die Kamera YouTube läuft weiter.
Ah, ja, das stimmt.
Darkroom-Dialoge, der Late-Night-Sex-Talk mit Fabian Michaelis.
Herzlich willkommen zu Darkroom Dialoge. Heute bei mir zu Gast ist Valentin Hunter. Valentin setzt sich seit der Entdeckung seiner Sexualität intensiv mit dem Thema BDSM auseinander. Er hat seinen eigenen Blog auf Substack und schreibt für das BDSM-Magazin Schlagzeile. Wir haben darüber gesprochen, welche Bedeutung BDSM für ihn hat, wie man verantwortungsvoll mit der Macht des dominanten Parts umgeht und ob sich BDSM mit Feminismus vereinbaren lässt und was Shades of Grey damit zu tun hat. Da ich selbst im Bereich BDSM aktiv bin, war es für mich ein super spannender Austausch und ich hoffe und denke, dass ihr da genauso viel mitnehmen könnt wie ich. So, und jetzt noch eine Erinnerung. Bitte abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Sonst gibt's was mit dem Paddel. Und jetzt viel Spaß mit Darkroom Dialoge und Valentin Hunter. Du hast jemanden mitgebracht.
Ja.
Was hat das für einen Hintergrund? Was ist hier los?
Das ist meine Sub, die Sarah, und ich fand es schön, wenn sie mit dabei ist, weil wir ja auch über sie reden und sie mag das sehr gerne, wenn man über sie redet und sie nichts sagen darf. Und
aber du freust dich auch hier zu sein, nicken darfst du, oder?
Ja.
Sehr gut. Also,
Prozess, ja.
Wann ist bei dir das, oder also bei mir ist es so, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich ein starkes Interesse für Sexualität habe. Also ich frühes Interesse für Sexualität gehabt, war das bei dir auch so?
Ja, voll. Also, ich bin in einem Alter den Mädels schon hinterher gespitzt, wo meine Freunde Lego gespielt haben.
Ja, ja.
Ja, was lange echt doof war, weil ich eher so ein bisschen Spätzünder war und ich sah eher jünger aus.
Ah, okay.
Ja, das war gar nicht so gut. Und dann hat sich das aber so mit 15 ziemlich gewandelt. Ja.
Und dann bist du so, weißt du, so mit 15, 16 Frauentyp? Lief das direkt bei dir?
Ab da lief's dann, okay. Ja. Ja. Also ich war ein ziemlicher Prolet leider, aber ab da lief's. Ich war Skater und hab gerappt und ja.
Okay.
Genau.
Geil.
Ja, weiß nicht, aber möchte die Erfahrung nicht missen. Und damals war das auf jeden Fall ein Move, um bei den Mädels gut anzukommen.
Hast du früher auch Kool Savas gehört?
Ja, ich habe auch Kool Savas gehört.
Die alten Sachen?
Ja, ich war auf einem der ersten Kool Savas Konzerte, da war der in Freiburg eingeladen, vom DJ Al Capone, auch bekannt als Oliver Rath, der Fotograf, der leider nicht mehr lebt. Und er war so ein Jugendidol von mir, der hat mich auch ziemlich verdorben, muss man sagen.
Der Fotograf jetzt, oder?
Ja, ja.
Kool Savas.
Nee, der Fotograf, aber der Kool Savas war ein Kumpel von ihm.
Okay.
Oder auf jeden Fall haben die sich gekannt und da war der Kool Savas eingeladen, ist er halt irgendwie in Frankfurt vor 200 Leuten oder so auf so einer Jam aufgetreten.
Ich muss ehrlich zugeben, ich höre das manchmal immer noch, dieses alte West-Berlin-Maskulin-Zeug.
Heimlich. Ja, ich höre es manchmal heimlich auch. Ich kann Lutsch meinen Schwanz, kann ich auch 1A mitrappen.
Kann alles. Es ist wirklich, es ist, und ich finde es auch ganz spannend, aber das so zeitgeistig gesehen fand, ja, es war halt auch, also ich finde auch nicht das Tolle daran, die Frauenfeindlichkeit oder die Homophobie, sondern dieses ich scheiß auf alles, dieses Provozieren, das war wahrscheinlich auch in dir immer drin.
Das war auch bei mir halt einfach das Provozieren und ich meine, als der Kool Savas mit um die Ecke kam, war das halt auch was Neues.
Ja, ja, ja. Ne?
Bis dahin war halt so lustig, Party-Hip-Hop.
Genau.
Das sind die Jungs mit den dicken Hosen so, ne? Und dann kam halt einer und hat halt dermaßen auf die Scheiße gehauen.
Ja, ja. Voll krass. Wann hat das bei dir mit BDSM angefangen?
So mit 16, 17.
What?
Tatsächlich, ja.
Und wie merkt man das? Hast du dann gemerkt, dass es dir Spaß macht? Oder was ist überhaupt eher dein Ding? Bist du sadistisch?
Ja, ich würde sagen, ich bin Reaktionsfetischist. Das würde ich so von Sadismus ein bisschen abgrenzen. Ich mag es in Menschen, krasse Reaktionen hervorzurufen, krasse Gefühle hervorzurufen. Und da ist Schmerz, Leiden, Angst, auch herzlich willkommen. Wenn es konsensual ist, ich mag das nicht.
Aber das merkt man ja, also wie ist es, wenn man das mit 16 merkt? Also was war denn so? Also ich erinnere mich, ich hatte mit 15 das erste Mal Sex und ich weiß noch wie, also ist das ja so neu. Ich weiß noch, als ich das erste Mal eine Muschi geleckt habe, wie krass das war.
Ja.
So, ne? Und deswegen, und das ging bei mir auch noch relativ, oder zumindest noch ein paar Jahre, dass mir normaler Sex gereicht hat. Also krass genug war, genau. War das bei dir nicht so? Oder wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Also bemerkbar gemacht hat sich's bei mir durch mehrere Dinge. Einmal, ich habe die Bücher von Anne Rice gelesen. Interview mit einem Vampir kennt man.
Okay, ja.
Ja.
Der Film mit Brad Pitt kenne ich.
Ja, genau, mit so einer neuen Serie, die besser ist. Und die Bücher sind aber deutlich krasser als der Film.
Meistens.
Und auch weil, das wollten ja Tom Cruise und Brad Pitt nicht spielen, eigentlich sind die Charakter ja ein Liebespaar.
Krass.
Ja.
Das hätte man heute auch anders gemacht.
Ja, macht man auch. Also es gibt eine neue Serie und da ist es auch tatsächlich so, weil eigentlich haben die, deswegen haben sie auch ein Kind, weil sie ja eine ziemlich toxische Beziehung miteinander führen. Und das ist ja eine ganze Romanreihe. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Bücher das sind, 12 oder so. Und die Anne Rice hat auch BDSM-Romane geschrieben unter einem Pseudonym. Mhm. Die waren in Deutschland sogar mal indiziert.
Mhm.
Und in den Vampir-Romanen gibt es aber eben auch jede Menge, ich sag mal so BDSM-Szenen. Und
das hast du mit 16 gelesen?
Ja.
Krass, okay.
Ja, und hab da erstens so ein Vampir-Fable entwickelt, den habe ich auch immer noch. Kann auch sein, so ein Vampir-Kink. Und da habe ich einfach gemerkt, so oh, wow, das macht mich einfach tierisch an. Und dann kam auch, ich weiß nicht, wann das war, aber auch so in dem Alter dieser Film Secretary. Der ist auch damals recht bekannt gewesen, weil es halt um so eine DS-Beziehung geht, weil das so ganz süß eigentlich.
Ja.
Genau. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist mein Ding. Und dann hatte ich tatsächlich auch eine Freundin, die sich aufgrund der geteilten Anne Rice-Begeisterung und hinzuhören und so, sich auch für mich interessiert hat. Und dann haben wir da halt angefangen, los zu experimentieren.
Wie alt war die?
Ah, die war 1-2 Jahre jünger als ich.
Ah, okay, ja. Also keine ältere Frau.
Ja, das hatte ich später auch mal, ja. Aber, okay. Ja.
Krass. Und wie würdest du sagen, war der BDSM oder der BDSM mit damals so zwischen 16 und 18? Also damals hattest du ja wahrscheinlich auch noch nicht so einen Plan wie jetzt davon. Nee. Wie hat das angefangen? Was habt ihr denn dann so gemacht? Also was war?
Wir haben voll rum experimentiert.
Okay.
Einfach mit Fesseln und Wachs und haben viel so Fear-Play gemacht. Also uns so Überraschungen für den anderen überlegt, wo uns halt gegenseitig Angst eingejagt haben. Und da haben wir auch viel geswitcht. Also da war ich noch nicht so.
Ich wollte gerade nachfragen.
In der Rolle irgendwie gefestigt, mich da jetzt als dominant zu empfinden, sondern da haben wir einfach viel rum experimentiert und ja.
Kannst du dir das heute noch vorstellen, mal zu switchen?
Das habe ich letztes Jahr gemacht mal, aber ich bin ein furchtbarer Sapp.
Ja?
Ja.
Weil?
Ich mich da nicht so richtig drauf einlassen kann. Also man muss sich ja auf der submissiven Seite total fallen lassen können. Und für mich ist es super, das Ding irgendwie die Kontrolle abzugeben oder so. Das mache ich
Magst
überhaupt
nicht.
Mach ich überhaupt nicht. Nee, das war auf so einer, also wir machen so Vampire LARP mit Kinky, also so Live-Action, Roleplay, spielen Vampire und Opfer. Und im normalen LARP ist ja, ich sag mal, Sexualität wird überhaupt nur angedeutet und auch das mit dem Beißen.
Vielleicht
und
sagst du kurz, was LARP ist.
Ah, Live Action Roleplay, okay.
Ah, okay.
Soll ich es kurz erklären?
Ja.
Ja, okay. Funktioniert so, man spielt Rollen in einer Fantasy, in dem Fall Horror, Welt. Und man kann es so ein bisschen wie so Improvisationstheater mit ein paar Spielregeln vorstellen. Also bisschen, wenn man es jetzt auf den sexuellen Bereich überträgt, so ein Rollenspiel im Schlafzimmer, nur dass mehr Leute mitnehmen und viel, viel mehr ausgearbeitet ist mit richtigen Hintergrundgeschichten und Interaktionen zwischen den Figuren. So, genau.
Wenn du, also du bist ja jetzt quasi mehr oder weniger immer dominant, ne? Was, was ich immer finde, also ich war mal 4 Jahre mit einer Domina zusammen und ich habe das immer sehr genossen, wenn die mich in Anführungsstrichen dominiert hat, wobei sie immer gesagt hat, das ist nicht dominieren, das ist betreutes Kuscheln, was wir beide machen.
Ja.
Im Gegensatz zu dem, was sie mit ihren Klienten macht, weil ich dieses, also weil ich das zum Beispiel kenne, ich bin ja Musiker, ne, und ich hatte so diese Situation, du kommst von Tour, du bist total ausgelaugt und dann finde ich es wahnsinnig schön, keine Entscheidung zu treffen. Ne? Also ich bin auch nicht schmerzgeil oder wirklich submissiv, aber so dieses Ding, die Frau entscheidet und ich feiere sie ab, so Facehitting oder sowas stehe ich so zum Beispiel total drauf. Hast du das auch oder hast du das gar nicht?
Nee. Also in meiner Beziehung, in der ich keine DS-Dynamik habe, da ist es durchaus schön, mal so die Kontrolle zu wechseln.
Ja.
Ne? Wo wir auch auf Augenhöhe unterwegs sind. Also viele leben ja in ihrer Partnerschaft BDSM, das würde ich jetzt für mich nicht wollen. Ich auch gerne erklären, warum.
Ja, mach gerne. Ja.
Da kann ich schon auch mal so ein bisschen die Kontrolle abgeben. Ist okay, wenn das so ein Wechselspiel ist, aber dass ich dir jetzt so ganz weggeben wollen würde, gibt mir halt nichts. So. Aber ich weiß, dass es Menschen absolut was gibt. Das ist ja, ich sag mal, was jetzt so Control-Play angeht, eigentlich auch das Spiel, dass das Schöne für den submissiven Part ist, dass es entlastet wird, nicht entscheiden zu müssen. Das kann ja durchaus ein Geschenk sein.
Ich werde dir heute ganz viele Fragen stellen, die mich interessieren.
Ja, klar.
Weil ich das auch so super spannend finde, weil ich auf der einen Seite auch ja dominant bin und auf der anderen Seite. Ich habe immer zum Beispiel, wenn man so eine lange Session hat, so, also du spielst ja wahrscheinlich auch schon mal Sessions, die 3, 4, 5 Stunden locker gehen können.
Ja.
Also bei mir ist es so, dass wenn ich 4, 5 Stunden Session gemacht habe, dass ich dann im Kopf, dann kann ich nicht mehr. Also dann ist es häufig so oder eigentlich fast immer so, dass ich das super gerne mache und dann irgendwann spüre, ich kann jetzt nicht nur dominant sein und mir dann so denke, komm, setz dich einfach auf mein Gesicht, lass uns einfach Kuschelsex irgendwie sowas haben. Und mich interessiert natürlich, wenn hast du das und wenn du das nicht hast, warum strengt es sich nicht an? Also empfindest du dominant sein nicht als auch anstrengend?
Also, ich empfinde es auf eine Art schon als anstrengend, doch, auf jeden Fall, weil ich mich einfach wahnsinnig konzentriere. So, ich bin einfach unheimlich auf mein Gegenüber fokussiert. Ich sag mal, man muss ja relativ viele Sachen im Kopf haben, angefangen bei den Limits, die irgendwie einzuhalten sind. Aber dann ist es für mich einfach ganz, ganz viel, mein Gegenüber zu beobachten, zu lesen. Ich sag mal, die kleinsten Änderungen in der Mimik, in der Körperhaltung, in der Körperspannung zu verändern. Also es ist sehr konzentrationsintensiv, das finde ich schon. Und ich komme dann aber wie in so einen Flow rein. Für mich ist das eher so positiv Stress. Also mir gibt das eher Energie zurück, vor allem wenn die Dynamik gut ins Laufen kommt. Und ich spiele auch oft nicht nach Plan. Ich überlege mir vorher manchmal so ein paar Teufeleien, die ich irgendwie vorhab. Aber wenn sich das anders entwickelt, dann mache ich irgendwas komplettes anderes. Das kommt, da kommen ja die Ideen oft beim Spielen.
Gibt's denn in deiner Session, dass du quasi, um neue Kraft zu sammeln, dann auch bewusst mal eine Pause machst und die Sub irgendwie im Käfig sperrst für 20 Minuten und einfach mal so ein bisschen chillst, oder?
Ja. Also jetzt mit Sarah, wir haben so eine Liste mit Strafen. Also ich verwalte sie über so eine App, wenn wir uns nicht sehen.
Ja.
Der sie Aufgaben macht und wenn sie die gut macht, sammelt sie Punkte und kann sich davon Belohnungen kaufen. Zum Beispiel mal sowas wie Kuscheln oder so. Das gibt's nicht gratis.
Okay.
Und wenn sie es halt vergeigt oder zum Beispiel respektlos zu mir ist, eine Regel vergisst, sich nicht an eine Regel hält, gibt's Strafen. Das sieht sie dann auch auf der App. Und manchmal nutze ich dann auch so eine Session, eine Strafe abzuarbeiten. Das also da gibt es zum Beispiel Körper als Möbelstück und dann mache ich so ein Tischchen aus eher und lege mal ein bisschen die Füße hoch und referiere über irgendein Thema, was sie nicht interessiert. Aufmerksame Zuhörerin.
Das interessiert mich. Was sind die Regeln? Was sind die Strafen? Und was sind die Goodies? Fangen wir mit den Regeln an. Sind deine Regeln?
Meine Regeln? Ja. Okay. Also die sind von Spielpartner zu Spielpartner unterschiedlich, muss man sagen.
Wir können ja mal hier so in dem Kontext sein. Ne?
Aber jetzt mit Sarah mal ganz grob zusammengefasst ist, dass sie sich mir gegenüber respektvoll zu verhalten hat, nicht respektierlich werden darf, dass im Rahmen ihrer Limits, wenn ich sage, sie soll irgendwas machen, dass sie das bereitwillig zu tun hat, dass sie an sich arbeiten muss, fit zu sein, körperlich an sich zu arbeiten, geistig an sich zu arbeiten, wenn ich das will, irgendwelche Sexualtechniken zu lernen. Also da auch ein Auftrag dahinter ist, an sich selber zu arbeiten, was auch mit den Aufgaben zusammenhängt. Dann, dass, wenn ich da Lust zu habe, sie sexuell für mich verfügbar ist. Oder wenn ich finde, dass sie mit jemand anderem Sex haben sollte, sie das auch macht.
Also du verleihst sie auch quasi.
Ja, das kann ich machen, wenn er danach ist. Ja.
Aber nur in deinem Beisein oder auch ohne dein Beisein?
Tendenziell in meinem Beisein. Mhm. Ja, aber es gab es auch schon so, dass sie auf einer Party ist und ich gesagt habe, so jetzt machen wir heute das und das.
Mhm.
Ja. Aber das habe ich dann eher so als Challenge ihr gesteckt, dass wenn sie es schafft, sie Punkte sammelt.
Und was sind die Goodies? Kuscheln? Was noch?
Kuscheln, massieren, eine ehrliche Antwort. Also, ich sag mal, ein Teil unserer Dynamik ist, dass ich so mit vagen Aussagen oder auch Dingen, die erstunken und erlogen sind, ihr halt Angst macht, dass ich irgendwas vorhabe. Und da kann sie sich kaufen, dass ich auf irgendeine Frage ehrlich antworten muss. Dann eine Sache, Situationen, die ihr unangenehm sind, jetzt gerade, da ist eine Belohnung, dass sie sich als Joker kaufen darf, dass die Augen verbunden sind. Dass wir essen gehen, ohne dass ich sie Pie sag, ist eine Belohnung. Also, dass ich auch was zu essen bestelle, was ihr schmeckt. Ja. Genau.
Das ist ja
jetzt, gemeinsam einkaufen gehen.
Ich hab jetzt direkt einen Gedanken.
Mhm.
Ja, ich habe sie ja auch schon kennengelernt, zwar im Beach Club. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, war das eine Aufgabe? Kannst du mal den Kopf schütteln oder ja machen?
Eventuell.
Spannend. Cool. Okay, hätten wir das geklärt. Lass uns über deinen Weg ein bisschen weiter sprechen. Dann hast du das relativ früh ausprobiert. Wie ist denn dein Weg dann so weitergegangen? Sagen wir mal, vor 20 Jahren war das ja auch noch nicht mit Consent und, also klar, im BDSM-Bereich natürlich schon, aber hast du dich damit auch ganz früh dann beschäftigt? Oder wie ist das? Man hatte ja noch nicht so einen Blick auf Feminismus, wie man den jetzt heute hat.
Ja, aber durch einen völlig anderen Kontext, tatsächlich. Also ich bin in einem, nennen wir es mal, sehr hippiesken Umfeld groß geworden. Mhm. Und ich war auf so einem, nennen wir es mal Hippie-Camp und hab da so, wie erklärt man das, so Übergangsriten vom Jugendlichen zum Erwachsenen gemacht.
Okay.
Ja, also so Schamanismus-mäßig, so mit 16, 17 habe ich das gemacht. Und man hat sich sehr mit seiner Sexualität auseinandersetzt.
Du hast abgefahrene Sachen sehr früh gemacht.
Ja, abgefahrenes Zeug gemacht. Und da hat man eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ehrungskreis heißt das, kann man sich wenig drunter vorstellen. Aber Teil dieses sich mit Erwachsensein auseinandersetzen, ist, dass man sich auf dem Cam auch so jemand, der einen begleitet, der jetzt nicht die Eltern sind, sucht. Mhm. Ein Paten, eine Frau und ein Mann. Mhm. Und die zu dem Ehrungskreis von einem einlädt. Und man hat im Prinzip so einen ganzen Kreis an Männern und Frauen. Also einmal mit Männern, einmal mit Frauen. Und die kannst du und mit den anderen Jungs, die das machen, halt alles fragen, was du immer fragen wolltest. Über Sexualität, über Mannsein, über Frausein, wie auch immer. Weil, also ich hatte nicht, meine Eltern waren super offen, aber trotzdem hatte ich nicht so Bock, mit denen darüber zu reden. Mhm. Wer hat das? Mhm. Und da habe ich vor allem in meinem Ehrungskreis einfach mit den Frauen gemerkt, dass ich einfach ein ziemlicher Idiot bin. Also, dass mein Verhalten, wie ich mit Frauen umgehe, einfach nicht cool ist, so was das im Effekt macht und respektlos. Und doch, da ging es tatsächlich auch um das, was man heute enthusiastischen Konsens nennen würde. Mhm. So Grundeinstellung, Sexualität ist natürlich, ist gut, ist was Schönes, aber halt nur, wenn sie eine saubere Basis hat, wo beide die gleichen Erwartungen darunter haben und es ist total okay, mit jemand aus Spaß zu vögeln, wenn man das halt klar ausspricht und das Gegenüber weiß, auf was er sich da einlässt und man nicht Gott und die Welt verspricht, um halt jetzt irgendein Mädel ins Bett zu kriegen. Genau, und dann sich nicht mehr meldet oder so. Mhm. Ja. Also das sind so Sachen, die sind heute irgendwie so super selbstverständlich, aber als ich Teenie war, war es jetzt nicht unbedingt so.
Ja. Ja, die Frage ist, ob das am Alter lag oder an der Zeit oder beides wahrscheinlich, ne?
Ja, beides würde ich sagen, ja.
Wie ist dann weitergegangen?
Ja, also meine...
Also du bist ja dann irgendwann, also dann hast du das so mit 18, mit 16 warst du ja wahrscheinlich noch nicht im Club. Und hattest du dann feste Spielbeziehungen schon mit 16, 18?
Ja, mit meiner Freundin Ja, und dann hatte ich dann noch eine andere Freundin, mit der ich auch Sachen ausprobiert habe. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und ich hatte dann aber auch eine lange Phase tatsächlich mit Kleinkindern zu Hause. Wo ich mit den ganzen Sachen gar nichts zu tun hatte, wo ich einfach versucht habe, normaler, lieber Familienpapa zu sein.
Und da hattest du auch keine dann Zap nebenbei? Nee. Also ist dann erst später wieder?
Ja, da ist es erst später wieder gekommen. Ich habe auch lange gedacht, so, boah, das passt jetzt irgendwie nicht mehr so in diesen Lebensabschnitt. Und habe dann irgendwann gemerkt, das ist aber so eine Selbstverleugnung.
Wann war die Pause? Von welchem Alter bis welchem Alter?
Die Pause, naja, das war so schwach. Das hat sich so ein bisschen ausgeschlichen, würde ich sagen. Aber das erste Mal Papa bin ich mit 26 geworden.
Ja.
Und dann war da eine lange Pause so, ja. Und dann ist das erst so in den letzten 4-5 Jahren wieder so richtig intensiv gekommen. Also das Thema hat mich immer beschäftigt und ne, mir so verschiedene Felder gesucht, wo ich das dann so beim Rollenspielen oder so habe ausleben können, aber jetzt nicht wirklich, dass ich eine DS-Beziehung.
Würdest du sagen, dass du hast ja eine Menge unterschiedlicher Subs gehabt, ja? Und ich frage mich manchmal so, ob bei mir BDSM mehr Mittel zum Zweck ist, weil ich dann meine sexuellen Vorlieben verwirklichen kann, oder ob ich das Dominantsein genieße. Wie würdest du sagen, ist es bei dir, hattest du Partnerinnen oder Subs, die sehr unterschiedliche Grenzen hatten?
Klar, ja, so unterschiedlich. Auch wie sich eine Dynamik gestaltet, ist, finde ich, mit jedem Gegenüber einzigartig.
Aber gibt es nicht Sachen, die du als Dom voraussetzt? Also wo du zum Beispiel sagst, wenn die Sub das und das nicht drauf steht, dann mag ich das, dann macht die für mich keinen Sinn.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel, mein absoluter Kink ist Arschlecken. Wenn mir eine Sub nicht den Arsch lecken will, dann macht es keinen Sinn. Das meine ich auch gar nicht böse oder so, aber es ist, dann habe ich dann,
Also kein Rimming, keine Sub.
Ja, so, genau.
Ja. Also ich habe einen sehr ausgeklügelten Online-Fragebogen, wo ich so ziemlich alles abfrage.
Ja.
Und nicht nur, welche Sexualpraktiken jetzt in Ordnung sind und mit was man schlagen darf und oder überhaupt und wie intensiv. Das ist so ein Teil davon. Mich interessiert aber vor allem stark, was ist denn das Motiv? Wie empfinde ich denn die Wurzeln? Durch was empfinde ich das? Und was suche ich da an der Stelle? Und also eine Sache für mich ist sicherlich so ein gewisser Grad an psychischer Stabilität, dass ich mit jemand spielen mag, der einfach gerade in einer krassen Lebenskrise ist, habe ich zu arg Sorge, was zu triggern, was ich nicht auffangen kann.
Mhm.
Ja. Oder wenn Leute irgendwie krasse Traumata haben, finde ich es schwierig, das dann in BDSM zu integrieren, auch wenn das für die Leute positiv sein kann, weil ich bin kein Psychotherapeut und würde jetzt auch BDSM nicht zur therapeutischen Praxis machen.
Mhm.
Da würde ich eine Grenze überschreiten. Ich bin ausgebildeter Coach, aber ich bin kein Psychotherapeut.
Mhm.
Und da gibt's so für mich einen Punkt, über den würde ich da nicht gehen.
Aber bei Sexual, also du könntest jetzt durchaus quasi eine Sub haben, die jetzt sagt, ich habe einfach keinen Bock zu blasen oder das ist für mich ein No-Go. Du würdest dann trotzdem Sachen mit der finden.
Ja.
Ah, interessant.
Das schon. Aber für mich ist auch tatsächlich, BDSM ohne sexuellen Aspekt, das gibt's ja auch.
Ja.
Gerade in der SM-Dynamik. Ja, dann habe ich einfach Freude am Schlagen und Schlagen gewähren, aber die haben dann keinen Sex miteinander oder so. Gibt's ja. Das ist für mich uninteressant.
Mhm.
Ja, also so diese erotische Komponente, die brauche ich schon. Wie die sich jetzt genau ausgestaltet, ist nicht der Punkt, der mir wichtig ist. So. Ja. Darum geht's mir aber auch nicht, muss
worum
man
geht's
sagen.
Dir? Genau, das will ich rausfinden.
Mir geht's um Macht.
Okay.
Mir geht's um Macht. Ich habe einfach Freude dran, die Kontrolle zu übernehmen und Reaktionen aus meinem Gegenüber rauszukitzeln und im besten Fall es einfach komplett in der Hand zu haben. Auch natürlich die komplette Verantwortung dafür zu tragen, was dann passiert. Das ist ja auch die Kehrseite. So, ne? Also das muss man sich schon klar machen. Hat man die ganze Kontrolle, hat man auch die ganze Verantwortung für das, was passiert. Und wenn es scheiße läuft,
das ist das, was ich
muss
eben
man auch
meinte,
die Konsequenzen tragen.
Das ist das eben, was ich meinte, weil das an, so vom Kopf her anstrengend ist. Wenn das Session scheiße ist, dann ist es immer der Dom schuld, ne? Letztendlich.
Also grundsätzlich ist das meine Haltung. Es gibt zwei Dinge, wo ich sehe, da hat der submissive Part Verantwortung. Das eine ist, auf so einer Metaebene klar benennen zu können, was eigene Grenzen, Limits sind. Vielleicht auch vor der Session ehrlich zu sagen, wie geht's mir gerade? Ne, hatte ich einen scheiß Tag? Ich bin irgendwie gerade mehr empfindlich oder sowas. Also auf dieser Selbstoffenbarungsebene ehrlich zu sein. Und das denkt man, ist so einfach, aber setzt ja beim Gegenüber relativ viel Reflexionsfähigkeit voraus, Ehrlichkeit voraus, sich da selbst offenbaren zu wollen. Auch vielleicht Sachen zu sagen, nicht um zu gefallen, dass sich das auf diese Metaebene, das Gefallen wollen auf diese Metaebene verlagert. Und man da vielleicht schon so Dinge Ja sagt, wo man eigentlich kein echtes Ja in sich hat. Also das versuche ich auch immer im Gespräch genau rauszubohren. Sagt sie das jetzt, weil sie das will? Oder sagt sie das, weil sie jetzt denkt, ich find's geil und das macht sie irgendwie attraktiver für mich? Mhm. Das ist für mich sehr wichtig zu unterscheiden. Also da ist schon eine Verantwortung, weil ich sag immer so, der submissive Part, der hat ja eigentlich relativ viel Macht auf dieser Meta-Ebene, der steckt das Spielfeld ab. Mhm. So, ja. Und diese Grenze nicht zu überschreiten, das ist für mich auch heilig. Mhm. So, ja. Also wenn ich das verbocke, dann.
Ja, ich sag immer, alles, was nach dem Safe-Word passiert, ist ein sexueller Übergriff, ne?
Ja. Im Prinzip. Also ich sag mal so, also der enthusiastische Konsens und die klaren Regeln unterscheiden BDSM von Missbrauch. Mhm. Hat man das nicht, gibt es einfach keinen Unterschied. Mhm. Und das Zweite ist halt, deswegen enthusiastischer Konsens, es ist ja nicht nur den einmalig zu vereinbaren, sondern beim Spielen ihn auch aufrechtzuerhalten, weil der kann sich ja verschieben. Was grundsätzlich in Ordnung ist, kann ja heute mal nicht in Ordnung sein. Mhm. Und ich denke, die Verantwortung auf der submissiven Seite ist, Reaktionen nicht so sehr zu unterdrücken. Mhm. Das kann mal Spaß machen, wenn man dann Reaktionsfetischisten wie mich ärgern will. Mhm. Ja. Hör auf zu, ach, ich darf dich ja nicht schlagen. Wir sind auf YouTube, nutzt das nicht aus. Genau, das kann natürlich Spaß machen, so einen Reaktionsfetischisten nämlich zu ärgern. Da lacht sie hier oder versucht sie es zu verkneifen. Birgt aber natürlich die Gefahr, dass ich denke, naja, okay, easy, steckt sie weg.
Ja.
Ja. Und ich dann zum Beispiel zu fest zuschlag oder so, ja, um zu gucken, kommt da jetzt irgendwas. Ja.
Ja.
Jetzt dieses Exemplar hier kenne ich ziemlich gut und kann das an ihren Augen sehen, dass sie es zwar versucht zu unterdrücken, aber es ihr sehr wohl wehtut.
Wie lange spielt ihr miteinander?
Seit 1,5 Jahren.
Gut, ah ja, ne? Gut. Hast du das Gefühl, wenn du mit einer Sub spielst, dass das Spiel ab einem gewissen Zeitpunkt durchgespielt ist?
Mit der Person?
Mhm.
Nee. Also jetzt zumindest nicht bei uns, ne? Also ich unterscheide auch, also Sub habe ich eine, diese hier. Ich habe noch Spielpartnerinnen oder Spielzeug, nenne ich das. Mit denen habe ich hin und wieder mal irgendeine Session. Aber da ist kein grundsätzlicher Vertrag oder so dahinter,
mhm,
sondern das ist halt zur gegenseitigen Spaß, dass mal eine DS-Dynamik hatte, aber da ist ansonsten keine übergreifende Vereinbarung oder so.
Mhm.
Und auch keine Regelmäßigkeit.
Nee, ich will vielmehr darauf hinaus. Mhm. Also ich habe mit meiner Freundin, auch als wir uns kennengelernt haben, war das direkt, also haben wir sehr viel so gespielt. Aber wir kennen uns halt nach 8 Jahren einfach so gut, dass es ja immer noch, naja, in irgendeiner Form BDSM ist, aber halt ganz anders, weil nach 8 Jahren kennst du dich halt gut. Also ich sag immer so, und das meine ich überhaupt nicht negativ, wir haben das BDSM-Game durchgespielt, wir kennen uns so gut. Das macht uns immer noch Spaß, aber wir versuchen immer noch neue Sachen reinzubringen, aber es ist natürlich nicht wie bei einer, wie wenn es 1, 2, 3 Jahre läuft. Hattest du schon mal DS-Beziehungen, die irgendwie über wirklich sehr lange Zeit?
Ja, wobei für mich ist immer so ein bisschen die Frage, ist es in der Beziehung oder außerhalb der Beziehung?
Ja,
ich habe
ja
gerade gesagt, ich möchte es nicht mehr in der Beziehung haben. Mhm. Also mit meiner Freundin, ne, ist es so, ich sag mal, da gibt's im Bett mal so ein bisschen BDSM-Elemente mit Fesseln oder mal zu hauen, so, ja. Aber jetzt da ist keine DS-Dynamik.
Mhm.
Weil ich krieg das nicht gut hin, zu sagen, hey, wir sind jetzt hier als Paar auf Augenhöhe und jetzt im Schlafzimmer legen wir den Schalter um und machen den hier. Finde ich schwierig, dass sich das nicht dann doch irgendwie in den Alltag verlagert. Vor allem, wenn man ja auch Sachen spielt, die sich irgendwie auch auf den Alltag auswirken. Und ich habe zumindest den Anspruch, die Frage ist ja, gelingt das immer so? Ja. Also ich habe eine ziemlich gescheiterte Ehe hinter mir. Ja. Also deswegen bin ich auch vorsichtig, mich Feminist zu nennen, weil ich sagen würde, ich finde, das politisch gut und richtig und stehe auf der Ebene voll dahinter. Ich weiß aber von mir auch, dass ich ein ganz schön chauvinistisches Arschloch sein kann. Und ich habe im BDSM-Kontext, ich sag mal, einen Safe Space, wo ich das bis zu einem gewissen Grad sein darf, um es dann außerhalb davon nicht sein zu müssen.
Ja, ja.
So,
ja,
ja? Ja. Wo das konsensual passiert und für beide schön ist, ist ja auf eine Art auch zeigt, wie dieser ganze patriarchale Scheiß letztendlich konstruiert ist und eben nicht, wie die ganzen rechten Affen sagen, von Natur gegeben. Blödsinn, das ist reine Konstruktion, sonst könntest du es ja auch nicht in so einem Spiel konstruieren und danach wieder auflösen. Also auf eine Art dekonstruiert es ja.
Ja gut, aber der Mann ist schon von Natur aus aggressiver als die Frau. Das heißt, glaube ich, nicht nur das Patriarchat. Ja,
schon mal Frauen Thai-Boxen gesehen?
Ja.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich wäre da ganz, ganz vorsichtig. Ich glaube, also schwierige Diskussion. Ich glaube, es hängt unheimlich viel mit Sozialisation zusammen, mit dem, was vermittelt wird, was weiblich und männlich ist. Und ich halte es eher für ein Kulturartefakt, dass man das so empfindet, als dass das unbedingt
Testosteron ist.
Ja, die Frage ist ja immer bei diesen Mann-Frau-Unterschieden, wie sehr unterscheiden sich Männer von Männern und Frauen und Frauen? Und weißt du, wenn du bei beiden so einen riesen Unterschied hast und sich das überschneidet, dann macht irgendwann dieser Mittelwertsvergleich eigentlich keinen Sinn.
Das verstehe ich nicht.
Okay, also du kannst ja Männer haben von super soft bis super aggressiv und Frauen haben von super soft bis aggressiv. Ob das jetzt bei den einen im Mittelwert mehr da oder da ist, sei mal dahingestellt. Was sagt halt über das Einzelindividuum relativ wenig.
Nee, also das stimmt ja auch. Ja. Es gibt ja auch eine Menge Frauen, die stärker sind als ich. Aber in der Tendenz ist der Mann ja stärker als die Frau. Er ist ja körperlich überlegen. Also, das ist, das ist ja einfach ein Fakt.
Sein,
ja. Und genauso würde ich zum Beispiel, ich habe mal den Test gemacht, ich habe alle Menschen mal eine Zeit lang gefragt, ob sie Gewaltfantasien haben.
Mhm.
Möchtest du noch? Oder möchtest du das?
Ja.
Und Männer haben wesentlich mehr Gewaltfantasien als Frauen.
Ja, die Frage ist ja, wo kommt das her?
Ja. Naja, gut. Ja. Aber glaubst du nicht, dass es auch, also, du hast natürlich zu einem Teil recht, aber ich glaube, dass es nicht nur das ist. Ich glaube, dass es auch einfach das Testosteron oder so ist, weil ich glaube auch irgendwie so, der Mensch ist auch nur ein Tier. Und wenn du unsere nächsten Verwandten anguckst, den Menschenaffen, dann siehst du, dass es da relativ ähnlich abläuft von der Gewalttätigkeit der Männer und Frauen.
Also, ich meine, Gesellschaft ist ja Fakt, dass Männer viel gewalttätiger sind als Frauen. Was war die Woche, wenn man als Frau keine Gewalt erfahren, wer soll mal keine Beziehung mit einem Mann einnehmen? War ja so eine öffentliche Aussage, so ein bisschen überspitzt, weil die meiste Gewalt halt immer zu Hause stattfindet. Also, dass Männer gewalttätiger sind, das wollen wir nicht wegkriegen. Die Frage ist, wo kommt das her?
Ja, und genau, das war ja deine These, dass es nur aus dem System kommt. Und da halte ich ja dagegen, ich glaube nicht, dass das nur aus dem System kommt. Ich glaube, dass das auch in der Steinzeit schon so war.
Können wir nicht zurückgucken. Ich glaube, in die Steinzeit wird viel projiziert. Also es gibt ja so, der Mann war jagen, die Frau war in der Höhle. Weiß man ja, dass das Blödsinn ist. Frauen waren genauso jagen und Männer in der Höhle. So, da hat man halt eher geguckt, wer kann was gut. Und nicht so vom Geschlecht abhängig, ja, dass Männer irgendwie mehr Muskulatur haben im Durchschnitt. Kann ja sein. Die Frage ist ja, warum sind in unserer Gesellschaft Männer so aggressiv? So, das ist ja eigentlich der spannende Punkt. Also ich sag mal, der Kultur Einfluss ist so viel höher als der Biologie-Einfluss.
Soll ich dir sagen, was ich schon neulich was Interessantes dazu gelesen?
Ja.
Und zwar, das Ding ist, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich fand es ganz interessant und es war auch jetzt eine Quelle, die jetzt nicht, also es war eine, ich weiß gar nicht mehr, öffentlich-rechtlich, also es war jetzt keine schwurbe Quelle.
Mhm.
Dass bevor es das Patriarchat gab und haben 80% oder 100%, 80 bis 100% aller Frauen haben sich auf 20% der Männer verteilt.
Kann man auf Joy auch so beobachten.
Genau. Ja. Und deswegen, ich finde das immer ganz spannend, weil ich denke mir manchmal auch als Mann, der zu den 20% gehört, ja, wie wir, ja, kann man immer gut kann man immer gut das sagen. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Männer, die, für die Sexualität und auch sexuelle, oder nicht nur Sexualität, sondern auch körperliche Nähe, die da keinen Zugriff drauf haben. Also ich glaube, das ist auch ein Problem der Gesellschaft, was irgendwie fast schwierig zu lösen ist. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, wobei, also ich sag mal so, wir Männer als Gesamtheit müssten uns halt auch mal emanzipieren. Also der Effekt ist ja, dass dann, ich sag mal, die Typen merken, sie kriegen keine ab. Und dann sind halt die blöden Frauen schuld. Und statt zu gucken, okay, wo liegt das denn vielleicht an mir und meinem Verhalten, meinem Auftreten, wie begegne ich denn Frauen? Ne, bin ich da respektvoll oder komme ich damit nicht klar, wenn eine Frau mir gewachsen ist? So, und da kommen viele Männer nicht mit klar.
Aber es gibt auch ganz, ganz viele ganz, ganz liebe Männer,
ja,
die keine Frauen abkriegen. Also an diesem Ding ist, dass Frauen schon auch auf den Bad Boy, das stimmt nicht ganz, weil es eher das Selbstbewusstsein ist, ja, glaube ich. Aber da ist ja schon was dran, oder?
Also, bestimmt. Also es war jetzt kein Plädoyer dafür, einen Waschlappen. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber also ich finde, man kann sich respektvoll verhalten.
Hundertprozentig.
Und muss trotzdem kein Waschlappen werden. Also ich glaube, das Ziel ist jetzt nicht, als Mann stereotyp feminin zu werden. Ja. Also kann man auch, wenn es einem Freude macht und einem was gibt, habe ich null was dagegen. Ja, kann ich auch mal lustig finden. Aber so, wenn wir jetzt in diesem ja auch sehr plakativen Mann-Frau-Ding sind, glaube ich, es gibt auch eine starke Männlichkeit, die ja von innen heraus kommt.
Naja, es ist halt einfach, Selbstsicherheit ist einfach attraktiv.
Ja,
ist, ne?
Ja, also, aber ich glaube, dass viele halt Selbstsicherheit spielen. Ja, also wenn du auf Joyler guckst, da ist ja auch, keine Ahnung, 80% der Männer halten sich für dominant, weil es halt so ein Attribut für Männlichkeit ist. Und jetzt kann natürlich jeder sein Dominanzverständnis haben, ja. Aber ich verstehe jetzt Dominanz nicht unbedingt da drunter, dass man das Getränk bezahlt, beim Sex sagt, wenn die Stellung gewechselt wird und man Klaps auf den Arsch gibt.
Natürlich, ja.
Ja. Und ich empfinde sehr viele Männer nicht als dominant. So. Ich sehe da eigentlich was sehr Stilles drin. Eine Bestimmtheit, die man in sich hat.
Ja, Selbstsicherheit, ne?
Ja, eine Selbstsicherheit. Ja, und auch, ich sag mal, so einen gewissen Biss, den eigenen Willen durchzusetzen, aber nicht um jeden Preis und nicht unbedingt mit Gewalt so. Also im BDSM-Kontext mit bisschen Gewalt, aber das ist ja konsensual.
Hattest du schon mal, weil das ist mir schon ein paar Mal passiert, ich würde jetzt aber auch sagen, dass ich gegebenenfalls auch weniger dominant bin als du. Ich habe es schon mal, nicht oft, aber ich war verabredet zu einem Date, in dem Fall irgendwie mit Sabrina und einer weiteren Frau, weil das ist so unser Game, dass ich mit einer Frau spiele und sie dann so dabei ist, so ein bisschen assistiert. Und dass ich dann gemerkt habe, nach einer Stunde, ich bin's heute nicht. Und dann habe ich das aber auch gesagt und gesagt, ey, ich fühle das jetzt nicht. Wir können jetzt ein bisschen, vielleicht komme ich halt noch mal in das Game rein, aber jetzt hier die Session 4 Stunden zu leiten, klappt gerade nicht. Und ich finde das viel besser als, weil ich finde, es gibt nichts Unattraktiveres, wenn ein Mann versucht, zu dominant zu sein und es nicht ist so. Also das, man kann das immer ganz gut beobachten bei so deutschen SM-Pornos, wo die Typen, komische Typen rumschreien und ich denke, und ich schlage die Hände in meinen Kopf zusammen.
Ja, genau.
Was ist das
denn? Lauter ist dominanter.
Genau. Ist dir das auch schon mal passiert oder kennst du das nicht?
Dass Situationen hatte, wo ich es nicht gefühlt habe.
Ja, also dass du gemerkt hast, in einer Session oder bei einer Session nach 2 Stunden, boah, wenn ich jetzt weiter dominant sein will, muss ich es spielen.
Ja, klar.
Und was machst du dann? Dann hast du es auch abgebrochen, oder?
Ja.
Okay.
Ja, klar. Ach, das kann ja unterschiedliche so Sachen sein, dass auch bei Dates und so insgesamt, ich glaube, es ist doch immer so, man muss ein Vibe spielen. Spüren erstmal. Und also bei mir ist das so intuitiv. Ich würde sagen, bei den 1, 2 Sexualpartnern, die ich schon hatte, würde ich sagen, ich spüre inzwischen einfach schnell, ob das mit jemand funktioniert oder nicht. Also spätestens beim Küssen oder Tanzen kann ich eine sehr gute Prognose abgeben, ob sich das weiter rentiert oder nicht. Und wenn ich es da nicht spüre, lasse ich es.
Mhm.
Weil ich immer denke so, ich habe so fast alles schon ausprobiert. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, mir geht irgendwas jetzt ganz arg verloren oder mein Ego leidet darunter. Und dort, wo ich es nicht gemacht habe, war es einfach keine gute Erfahrung, wo mir mein Bauch gesagt hat, lass es. Und ich gedacht habe, ach komm, dann ist mir doch langweilig. Also mache ich es jetzt.
Mhm.
Uns irgendwie durchgezogen habe und es dann einfach keine coole Erfahrung war.
Ja.
Und inzwischen würde ich einfach, ist es so, dass ich merke, ich spür's nicht. Mhm. Und dann sage ich das respektvoll dem Gegenüber auch so, dass ich es gerade einfach nicht spür und dass es mir leid tut, aber wir können gerne was trinken oder whatever. Aber ja, es nicht läuft.
Ich habe...
Finde ich übrigens schwierig. Also, weißt du, wenn du mal irgendwie so in dieser Kinky-Zwinger-Szene bist, dass deine Hemmung, mit jemandem Sex zu haben, ist wie für einen Stino Fahrradfahren, ja, finde ich es fast schwieriger, jemand ehrlich zu sagen, ich mach das jetzt nicht, als dann, gut, ich vögel halt jetzt, dann habe ich irgendwie diese unangenehme Situation.
Finde ich zum Beispiel nicht, aber das liegt auch mit meiner Erfahrung. Ich habe einfach wahnsinnig gute Erfahrungen mit Ehrlichkeit gemacht.
Ja.
Also und muss ich einfach sagen, wahnsinnig tolle Frauen, die dann gesagt haben, ich fühle es gerade nicht. Ach, ich probiere es mal. Ja. Und dann dadurch super cool. Ne?
Mhm.
Ich habe seit einiger Zeit auch eine neue Sub und als ich die gesucht habe, da habe ich so dann mit mehreren Frauen geschrieben und es kristallisierte sich eine Frau raus, beziehungsweise ich will eigentlich fragen, welche du genommen hättest. Und zwar, du findest die gleich gut, du findest die gleich toll.
Mhm.
Die eine steht gar nicht auf Schmerzen, ist aber sexuell, kannst du sonst alles mit ihr machen. Die andere steht total auf Schmerzen, hat aber relativ viele Tabus. Für welche würdest du dich entscheiden?
Tja. Ich glaube, ich würde das gar nicht davon abhängig machen, sondern ich würde mehr nachhaken, wo für mich längerfristig die spannendere Dynamik draus
entsteht. Also ist dir komplett egal?
Steht.
Interessant. Das finde ich super interessant, weil für mich war es so klar, weil ich so wenig sadistisch bin und so viel mehr pervers, sage ich mal.
Ja.
Ne, so.
Ja. Nee, mich interessiert immer die Dynamik, die ich mit jemandem habe.
Okay,
auf deine langweilige Frage zielt da so ein bisschen drauf ab. Für mich ist DS ein Entwicklungsprozess.
Ja.
Also die Sarah schreibt mir jedes Mal, wenn wir eine Session hatten, ein Feedback. Das ist auch einer der Punkte, wo sie sich ehrlich äußern soll und muss. Also da keine Respektsbekundung, sondern sehr klar auch einfach schreiben, sagen, das war gut, das war nicht gut. Wo einfach von mir an mir viel sichtbar wird. Ich gebe ja auch Feedback.
Mhm.
Und ich sehe in sowas auch einen persönlichen Wachstumsprozess, der, wenn man eine Dynamik hat, die sich halt dann auch weiterentwickelt, ich sag mal, indem man Bereiche erkundet, im Bereich Soft Limits und sich einfach immer besser kennt. Ich kann mir schwer vorstellen, wann das langweilig werden soll.
Hast du Kinks?
Ob ich Kinks habe?
Ja, also Praktiken, die dir wichtig sind oder wo du da besonders drauf stehst?
Also, ja, bestimmt, ja. Also ganz sicherlich diese ganze Vampir-Ästhetik mag ich sehr gerne. Mhm. Auch so Reinklippzähne, wenn jemand auch nicht zubeißen kann, ich beiß sehr gerne
okay.
fest dazu, ja. auch, dass man das dass man das noch eine Weile sieht.
Okay, so, krass, okay. Ja,
das habe ich auf jeden Fall gerne. Auch, ich sag mal so, dieses ganze Vampir-Spiel, drumherum schreibe ich auch gerade so eine Essay-Reihe drumherum über Dominanz und Vampire. Ich sag mal so, dieses Wechselspiel aus Verführung, Machtausübung, mit Charmanz zu arbeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann grottenfies zu werden. Das ist schon was mich kickt. Ich mag Gegenwehr auf jeden Fall. Ich kämpfe gerne und setze mich da gerne durch. So, ich stehe auf Wut.
Ja?
Ja, ich stehe auf Wut. Also selber nicht. Ich würde nie mit jemandem spielen, wenn ich so richtig ernsthaft wütend wäre.
Mhm.
Ja, also ich habe schon gespielt, wo ich irgendwie so ein Bauchkrummeln hatte und auch das war, würde ich sagen, rückblendend nicht gut. Also ich bin emotional immer beherrscht. Spiele ich das, mich was ärgert, so. Mhm. Aber es ist dann eher auf so einer Neckenebene, so. Und dann provoziert sie mich halt und ich nehme die Provokation gerne an. Aber sie so richtig zur Weißglo zu bringen, dass da, je nachdem, vor Wut die Tränen laufen, das macht mich tierisch an. Aber das ist eben dieser Reaktionsfetischismus.
Interessant. Ja. Ich finde, für
mich. So sie mir dann auch in dem Moment vorzuknöpfen, so wenn sie mich so richtig hasst, das ist für mich auf jeden Fall eine großartige Sache.
Mhm.
Schwierig zu verstehen, glaube ich immer.
So nee, es geht. Es ist nur so, ich finde es so spannend, weil es so anders ist als bei mir. Weil für mich ist es, das Krasseste ist, ich finde es total toll, wenn eine Frau Lust hat, was besonders Perverses oder Versautes zu machen und darauf, wie soll ich das beschreiben, das gerne für mich tun möchte. Oder weißt du, so dieses irgendwie, ich meine, das ist auch so, warum stehen Männer da drauf, einer Frau in den Mund zu spritzen? Weil das ist ja eigentlich, also ob du jetzt ins Taschentuch wickst oder in den Mund, ist ja eigentlich für deinen Orgasmus, also ist ja nur der Kopf. Aber die Tatsache, dass die Frau dein Sperma aufnimmt und schluckt das und dass sie das dann freiwillig tut und das geht dann hin mit so, weiß nicht, Füße lecken oder was weiß ich. Ich bin jetzt kein Fußfetischist oder sowas, aber das finde ich das Spannende da dran. Aber das ist bei dir komplett, bei dir geht's mehr um das Machtding, ne?
Ja. Also, bei mir wär's, glaube ich, als ob jetzt jemand schluckt oder nicht oder wie auch immer, das ist mir
selbst. Ich weiß völlig,
was du meinst. Also, ich würde es völlig unterschreiben, dass Sexualität insgesamt BDSM ganz viel Kopfsache ist. Unheimlich viel Kopfkino.
Sexualität sowieso kommt im Club.
Genau. Und im BDSM-Bereich würde ich sagen fast noch mehr, dass das Kopfkino eine Riesenrolle spielt. Für mich ist es, glaube ich, eher so generell, ob ich jetzt bei jemandem im Mund komme oder nicht. Mir ist es selbst im BDSM-Bereich überhaupt nicht wichtig zu kommen.
Tatsächlich. Ist echt, ja.
Ne, ist für mich relativ egal.
Hm.
Ja. Krass. Weil für mich ist da Sex dann auch eher, also ich empfinde da schon Lust, aber anders, wie wenn ich jetzt mit meiner Freundin Sex habe, tatsächlich.
Mhm.
Ja, schwierig zu. Wie unterschreibt. Es geht halt primär um Macht und das macht mir halt Lust an der Stelle, dass ich halt mit meinem Gegenüber das gerade machen kann. Und klar habe ich auch mit meinem Orgasmus, aber es ist nicht das, um was es mir geht. Wenn ich da Vögel und keinen Orgasmus habe, das macht es für mich jetzt nicht schlechter oder so. Genau. Aber jetzt nimm diese Schlucken-Thematik. bei mir wird der Spaß da entstehen, wenn ich weiß, dass sie das eigentlich nicht so mag. Das ist aber so im, ich sag mal, im Soft-Limit-Bereich okay ist. Ja. Und ich sehe dazu jetzt irgendwie nötig oder so. So, und sie sich da vielleicht auch ein bisschen sträubt und so, dann.
Aber den Kick, ne? Den habe ich auch total, dass eine Frau das sagt, sie mag zu Sachen gezwungen werden, die sie eigentlich nicht mag.
Ja.
Also ich hatte zum Beispiel mal einen und mein Sex mit einer Frau, die habe ich dann, also die musste es sich selber machen und ich habe sie gefilmt und ich habe dann halt wirklich gesagt, ich habe dich jetzt in der Hand, ne? Was machst du, wenn ich das morgen veröffentliche und so, ne? Und das fand die halt total, also diese komplette...
Hat sie halt
das,
gekickt in ja, dem Moment.
Ja, das hat sie total gekickt, ne? Weil sie auf der einen Seite, weiß ich, würde es natürlich nie tun, aber und das war zum Beispiel auch was, was mich wahnsinnig angemacht hat.
Aber das ist aber ein spannender Punkt, den du sagst, damit sowas sauber funktioniert, setzt ja ein abartiges Vertrauen voraus, dass du sowas eben nie tun würdest. So, ne? Also im Hintergrund muss ja das Vertrauen sein, du würdest das nie tun und trotzdem kickt es in dem Moment, weil das Gefühl, so er könnte es doch tun, so eklig ist.
Das wollte ich sagen. Ja. Dieses kleine, dieser kleine Rest des Misstrauens, glaube ich, wenn der nicht da wäre, hätte es auch nicht gekickt.
Ja,
also
ja.
Sie weiß ja, dass sie das nie machen würde, aber wahrscheinlich denkt sie schon, und was ist, wenn er's doch macht?
Doch
so, ne? Ja. Ich glaube, das ist schon so. Ey, wir reden gleich noch ein bisschen über deinen Blog, aber.
Ich wollte eine Sache anfügen, weil du vorhin gesagt hast, ich glaube, ich bin nicht so dominant wie du. Ich glaube, also das ist so ein typisches Männerding, so wie dominant.
Der mehr anders.
Ja, und ich glaube tatsächlich, also jetzt zumindest mal Dominanz im BDSM-Kontext. Ich glaube, jeder hat eine individuelle Dominanz und gegenüber, die das annehmen können oder nicht. Ja, also ich sage immer, Submissivität wird einem geschenkt. Ich kann meine Dominanz auch nur anbieten jemandem. Und es gibt Frauen, die würden das bei mir wahrscheinlich nicht annehmen können, weil ich nicht ihr Typ bin, weil die Art, wie ich dominant bin, sie halt nicht kickt. Das macht mich jetzt aber nicht mehr oder weniger dominant, weil ich weiß, ich habe ja eine Nische, die kann das sehr gut annehmen und mag das sehr gerne, wie ich dominant bin. Und andere Männer oder Frauen, ja, haben eine andere Art von Dominanz, die zu jemand anderem passt. Also ich würde diese wie Vielwertigkeit würde ich da rausnehmen. Eher sagen, es ist ein Ausdruck von Individualität. Und ja, es hat was mit Selbstvertrauen zu tun, mit einer Souveränität.
Aber ich finde es zum Beispiel, also ich finde es gar nicht schlimm.
Ja.
Also es ist, weil ich fühle mich jetzt nicht schlecht, weil ich sage, also ich sage immer zu mir, ich bin Switcher, 70% dominant, 30% devot. So ist mein Feeling auf die Sache. Und ich merke zum Beispiel auch, dass es ganz krass ist. Ich bin selbstständig. Wenn ich beruflich viel Stress habe, bin ich tendenziell eher ein bisschen devoter. Wenn es mir sehr, sehr gut geht, bin ich tendenziell ein bisschen dominanter, weil es mich, dann sage ich es anders, mich kostet es wahrscheinlich ein bisschen mehr Kraft. Macht auch Spaß, aber bei mir kostet etwas mehr Kraft, so dominant zu sein als dich. So würde ich es dann vielleicht beschreiben.
Ich bin auch selbstständig und für mich ist es tatsächlich so, dass für mich aber dann dominant sein zu können im Spielkontext, das hat für mich eher was so Entlastendes. Das hat für mich schon auch so ein Stressabbau-Ding.
Hast du das manchmal, also dass du überlegst, boah, kann ich das jetzt bringen?
Ja, klar.
Wie gehst du damit um?
Im Zweifel drüber reden.
Ja, aber in dem Moment selber, wenn du sagst, boah, ich habe jetzt diese Idee und du denkst dir, weil das Ding ist, wenn du es da nicht durchziehst, ist es ja mitunter auch durch, ne?
Ja, das stimmt.
Also und das habe ich ganz häufig, kann ich das jetzt bringen? Und also meistens, wenn ich mir das überlegt habe, kann ich das machen, dann war die Reaktion sehr positiv darauf tatsächlich. Aber ich habe das relativ häufig auch immer wieder. Weil ich gesellschaftlich so, du bist so ein kranker Bastard, sagt eine Stimme so in mir, ne? Auch wenn das trotzdem im Konsens passiert. Hast du das?
Klar. klar, also ich, gerade im Schlagzeilenmagazin ist ja so eine Essay-Reihe von mir über Tabus und das Brechen von Tabus. Also wie finde ich überhaupt raus, was Tabus für mich sind, für mein Gegenüber sind, und sind es Tabus, wo ich sage, die sind mir heilig, das sind Hard Limits. Das möchte ich tatsächlich auch nicht, dass diese Grenze bei mir überschritten wird. Und was habe ich halt alles irgendwie gesellschaftlich, wie auch immer, irgendwie mitgenommen, wo ich sage, es ist für mich ein Tabu, aber es kickt mich eigentlich zu machen.
Zum Beispiel?
Du, ich glaube, für viele Menschen ist das schon sowas wie Analsex oder so. Das ist, ja, jetzt in unserem Umfeld, glaube ich, jetzt nichts so Besonderes. Ja, ich glaube, für mich war lange, ich sag mal jetzt, in dieser Annäherung BDSM jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Backpfeife irgendwie voll rein zu pfeffern. Für mich lang ein Tabu tatsächlich. Mhm. So, weil es einfach aus der Reise ist. Sowas macht man einfach nicht.
Mhm.
Ja, es ist so asozial. Und ist es ja auch. Also ist es ja auch nur das Gegenüber. Sei froh, dass wir auf YouTube sind. Hm? Irgendwann ist die Kamera aus, Schätzchen.
Oder das YouTube-Video zu Ende. Oder und das die Kamera YouTube läuft weiter.
Ah, ja, das stimmt.
Gibt's denn für dich ein Tabu als Dom, was du nicht machen würdest, wenn es eine Sub wünscht? Also ich denke da eigentlich, das Krasseste, was ich vielleicht mal gemacht habe, ist, ich habe meine Frau so genadelt untenrum.
Mhm.
Und das fand ich schon krass. Das fand ich schon krass.
Also ich habe so Akupunkturnadeln, die verwende ich gerne. Die hasst sie. Das ist für mich kein Ding. Also was für mich grenzwertig ist, sind Sachen, die bleibende Spuren hinterlassen. Wenn man einfach in die körperliche Integrität von jemandem eingreift. Also jetzt jemandem ein Messer irgendwie zu schneiden oder so. Ich hätte da kein Problem, das zu tun. Aber ich weiß halt, okay, da bleibt halt einfach eine Narbe für immer. Und keine Ahnung, wie du dich mal trennst oder so. Naja, der Mensch, je nachdem, er für immer diese Narbe. Fände ich schwierig. Was sagt Durst? Gar nicht gefragt, ob ich das fickt. Huh? Schade. Das ist für mich ein Ding. Dann ist Bodyshaming für mich auf jeden Fall ein Tabu. Also, keine Ahnung, jemanden, du fette Sau oder so, ne? Mag ich nicht machen. Ich finde einfach so, das ist so ein dickes Thema. Körperlichkeit. Dass selbst wenn da jemand drauf steht, geht für mich nicht klar.
Mhm.
Ja, würde ich nicht machen.
So, wir müssen jetzt meine Rubrik unterkriegen.
Jawohl,
Rubrik. Die Rubrik ist entweder oder.
Mhm.
Und wenn du möchtest, kann deine Sub da auch mitmachen, indem sie eins für das erste und zwei für das zweite. Sollen wir das so machen? Ihr sagt beide?
Ja, das können wir machen. Okay. Bese sagt was Falsches.
Okay. Wir fangen immer mit dir an.
Ja.
Und dann kannst du ja nach eins oder zwei zeigen. Klammern oder Peitsche?
Peitsche. Ich finde, sie sollte es gleichzeitig. Ich zeige auch.
Dann
können wir das hier mit der sozialen erwünscht haben.
Die Leute, die uns jetzt hier auf Spotify hören, die müssen leider auf YouTube gehen, um das
zu sehen. Ja, wir können es ja dann sagen.
Ja, kannst du sagen. Brad oder liebe Sub?
Beide Brad.
Beide Brad.
Mhm.
Nackt oder Dessous? Beide Dessous. Laut oder leise beim Dominieren?
Der dominante Part?
Ja, und wie sie es mag immer.
Mal so,
okay.
Sagt sie, ich sag eher leise.
Verleihen oder nur meins?
Ja, also ich habe verleihen gesagt, sie hat nur meins gesagt.
Zwei ist nur meins.
Hä? Verleihen, es war eins. Wolltest du doch eins?
Im Club oder Outdoor?
Bei dem Club.
Im Club.
Mhm.
Schmerzen oder Degradation? Wie sagt man?
Herabwürdigung.
Herabwürdigung.
Schmerzen oder Herabwürdigung?
Zwei.
Ja.
Siehst du, da sind wir uns doch wenigstens mal einig.
Ja.
Cool.
Also Schmerzen einfach der Schmerzen wegen. Ich finde Schmerzen spannend zur Luststeigerung, um Angst zu erzeugen, einfach als Strafe, durchaus auch als Herabwürdigung, aber so Schmerzen, Schmerz wegen finde ich langweilig.
Mhm. Ja. Mhm. Das habe ich auch so. Ja. Ey, dann lass uns doch was über deinen Blog reden. Wie bist du dazu gekommen und was machst du da?
Mhm. Wie bin ich dazu gekommen? Na, Schreiben ist einfach seit einer ganzen Weile für mich ein Hobby.
Mhm.
So eine Ecke, wo ich so Vampirgeschichten schreibe.
Mhm.
Nicht so verwunderlich.
Mhm.
Vor allem in diesem Rollenspielkontext. Und dann habe ich angefangen, weil ich einfach so für mich über Team reflektiert habe, halt Texte über BSM zu schreiben. Ich habe die aber am Anfang gar nicht veröffentlicht, sondern habe die einfach Freunden gegeben.
Mhm.
Und dann habe ich einen Text geschrieben über mein inneres Dilemma, Feminismus gut zu finden und mich sexuell so gar nicht feministisch zu empfinden.
Mhm.
Und wie ich das so halbwegs zusammenbringe. Und ich habe das immer verschiedenen Menschen zum Gegenlesen gegeben. Einfach wie sie es finden und ja. Also jetzt nicht, um Applaus zu bekommen, sondern eher so, kann man das so schreiben, ist ja die Ansicht. Und für mich war es mit dem Schreiben insgesamt eine Riesenüberwindung, muss man sagen. Ich bin Legastheniker und ich hatte immer eine scheiß Deutschnote in der Schule. Und dann habe ich angefangen beruflich, habe ich auch ein Buch geschrieben, völlig anderes Thema.
Okay.
Ja.
Was machst du beruflich?
Ich bin Unternehmensberater.
Okay.
Und so Qualitätsmanagement und so Sachen. Also geht auch um Kontrolle, ein bisschen anders.
Mhm.
Geht auch um Kontrolle und Führung, aber
ja, um Controlling.
Ja, genau. Ja, aber ja, es ist jetzt nicht zufällig, dass ich da gelandet bin.
Mhm.
Genau. Und dann hatte ich glaube sogar Sarah war das gesagt, dass es irgendwie schade ist, dass andere Menschen diesen Text nicht lesen können. Und dann habe ich gedacht, ach komm, also das wird nicht viel bringen und habe den dem Schlagzeilenmagazin geschickt.
Mhm.
Und dann hat der Matthias Krimmer, der ist ja so eine BDSM-Legende.
Stimmt, den habe ich mal kennengelernt, der hat dieses Buch geschrieben.
Ja,
diese beiden.
Der hat diverse Bücher geschrieben. Genau, dann hat er mir geschrieben und gemeint, ja, er find's gut, aber wird seine Frau gerne lesen lassen, weil, na, schwieriges Thema. Das wird aber ein Momentchen dauern, aber weiß nicht, wie viel Zeit ihr hat und so. Ich soll mich mal auf längere Wartezeiten. Dann hat er irgendwie ein paar Tage später, also relativ schnell geantwortet, gemeint, dass sie, was sagen wir, Goldstandard, er hat gemeint, das größere Lob kann man nicht kriegen.
Mhm.
Richtig gut findet und er mag ihn gerne, soll ihn noch ein bisschen anpassen, aber gerne ins Magazin machen. Ja, und so habe ich irgendwie angefangen, für die Schlagzeilen zu schreiben. Dann kam Joy auf mich zu, habe mich gefragt, ob ich was Ähnliches schreiben mag, aber für persönlicher, wie ich das empfinde. Und ja, auf meinem Blog veröffentliche ich auch regelmäßig Sachen. Also gerade die letzten Ausgaben war ich jetzt immer
im Schlagzeilen. Sag mal, wo man den Blog findet.
Valentine Hunter auf Substack ist der.
Mhm.
Genau.
Noch diese Vampirgeschichte, ne?
Ja.
Wie kann ich mir genau vorstellen, wie läuft es ab? Ist es wirklich dann so, dass wie viele Leute seid ihr erstmal?
Ganz unterschiedlich. Also von zu zweit, manchmal spielen wir auch so ein paar miteinander, vor zwei Wochen erst. Da interagieren wir zwar ein bisschen so mit den anderen übers Handy oder Telefonat oder so, aber von wir spielen das alleine zur Veranstaltung. Wie viele Leute werden da sein? 30 bis 50, ja.
Und was sind denn so, wie muss man sich dann als Vampirverhalten? Gibt es da irgendwelche Vorgaben, was man machen muss? Oder ist es eigentlich, die Leute sehen halt ein bisschen nach Vampiren aus und es wird ein bisschen gebissen und gemacht. Also ich mach's jetzt nicht lächerlich, sondern so wirklich so ein bisschen so der Move oder steckt da mehr hinter irgendwie eine Philosophie oder?
Also es ist angelehnt an ein Spiel, Vampire the Masquerade heißt das. Da gibt's auch Computerspiele und so, es gibt seit 30 Jahren. Keine Ahnung, hunderte Bücher, Horror-Fantasy-Welt ist mit ganz, ganz viel Hintergrund. Das haben wir so für die Troy-Sache entschärft, dass es nur daran angelehnt ist, aber es ist schon ähnlich diesem Spiel. Und da gibt's schon eine Vorstellung, wie Vampire sind, die ähnlich ist, auch wie bei Anne Rice. Also sie vertragen kein Sonnenlicht, sie sind stärker und mächtiger als Menschen, also sie müssen Blut trinken, sie sind grundsätzlich bösartige Raubtiere.
Wird da gebumst auf den Partys?
Ja.
Also es ist schon eine Sexparty.
Ja.
Und ist es so, dass unter den Vampirpärchen, sag ich mal, immer auch ein DS-Verhältnis ist oder gibt es auch gleichberechtigte Vampire, die da kommen?
Ich glaube, da gibt's alles.
Okay.
Ich glaube, da gibt es alles, aber es gibt schon, also das Ganze ist schon BDSM-lastig insofern, dass es schon irgendwie Machtgefälle gibt. Es gibt halt nur mehrere Stufen, also die Vampire selber untereinander. Wir haben so Vampirhäuser, die sich gegenseitig bekriegen.
Aber es sind alles Vampire?
Nee.
Ach so,
Nein. Also es gibt Spieler, die keine Vampire sind. Das ist von das nette Mädchen wurde auf diese nette Swingerparty eingeladen und stellt fest, ich komme da nicht mehr raus. Scheiße. Und es sind nicht nur schräge Gothics, sondern sie sind wirklich Vampire. Und überlebt im Spiel den Abend nicht.
Bisschen die Story von From Dusk Till Dawn.
Ja, genau. Ja, sowas Ähnliches haben wir auch erst letztes Jahr gespielt. Also okay. So einen fiktiven Club, dem Oblivion, da spiele ich auch den Clubbesitzer. Und da war es tatsächlich so, bis zu einer bestimmten Uhrzeit, haben es auch echt durchgezogen mit Begrüßungsrede und sowas, eine normale BDSM-lastige Swingerparty. Und dann gab es halt ein Lied als Signal. Und ab da war als Buffet eröffnet und dann wurden halt die Opfer durch den Club gejagt. Ja.
Fast. Ja. Ja, da würde ich ja fast gerne mal als Tarantino auf eure Vampirparty kommen.
Klar.
Okay, cool.
Ey, und es, ja. Ja, also klar, manchmal ist das auch albern und wir sehen das alle auch mit Augenzwinkern. Also da wird auch immer mal wieder bei gelacht und so. Es ist jetzt nicht so bierernst.
Ich finde auch nicht immer, wenn man über was lacht, ist es auch nicht direkt auslachen. So, nee, ne?
Gar nicht.
Und es ist, also ich finde auch gerade im Sex, wenn was lustig, unfreiwillig komisch ist. Also ich zum Beispiel, ich dirty talke ziemlich gerne. Ja. Und ich habe mal auf einer Party was gesagt, was auch ein Typ, also so in meiner Rage in so einem billigen deutschen Porno hätte sagen können und alle haben gelacht. Die haben einfach, das ist halt dann, ne, ist dann halt so.
Genau. Dann schreibe ich gerade ein Buch.
Und zwar?
Was ich dieses Jahr fertig machen will. Eben über, also ich habe da auch eine Gruppe auf Joy. Mag ich auch ein bisschen Werbung für machen. Feministisches BDSM.
Ja, wir connecten uns gleich auf Joy, ja.
Genau. Die, wenn man, ich sag mal so, mit diesem Thema, wie kann ich auf einer Beziehungsebene Augenhöhe haben und respektvoll sein, trotzdem BSM machen, interessiert es. Es ist, glaube ich, eine spannende Gruppe. Mal queer-feministisch, nicht für linksgrün versifft, sondern für gut hält. Dann hat man da, glaube ich, Spaß. Und ja,
das schreibe ich gerade an dem Buch. Ich finde übrigens, also das ist jetzt so meine persönliche Erfahrung, dass die meisten devoten Frauen doch sehr starke Frauen sind.
Absolut. Ne?
Also weil die Frauen, die sage ich mal schon eher dazu tendieren, unterdrückt, sich unterdrücken zu lassen oder ne, dass die dann auch nicht in der Sexualität auch noch da Bock drauf haben. Also sogar meistens, also die devotesten Frauen, die ich kenne, sind beruflich oft sehr erfolgreiche Frauen und sehr, sehr, also sehr stark im Dings. Ne?
Also ich würde gar nicht, das ist so Teil von meinem Fragebogen, ich würde jemand, der immer ein devotes Mäuschen ist, mit der hätte ich keine Lust zu spielen. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Ich brauche jemand, der schon auch irgendwie ein Gegenüber ist. Und genau, nee, ich finde, also sei es jetzt Frauen oder Männer, devot zu sein, braucht unheimlich viel innere Stärke. Also das, was ich vorhin gesagt habe, was ich nicht gut kann, nämlich dieses wirklich Loslassen, Kontrolle abgehen, das braucht total viel innere Stärke, glaube ich. Ja,
bist du eigentlich komplett hetero?
Nee.
Ach krass, interessant.
Nee. Also ich bin bi oder pansexuell, sicherlich mit einer Tendenz zu Frauen. Bei Männern bin ich hart picky,
ja.
Wahnsinnig picky.
Ja.
Aber wenn mir da jemand gefällt, dann bin ich durchaus auch an Männern interessiert. Ja.
Ach, krass. Was ist dein Männertyp? Hast du auch keinen Typ?
Nee.
Weil das ist immer witzig, weil ich bin so gar nicht bi,
ja.
Aber ich wüsste trotzdem, wenn ich bi wäre, was für ein Typ Mann ich wählen würde.
Ich habe auch bei Frauen optisch schon so eine Tendenz, ja. Aber es ist nicht, da zieht es kein roter Faden durch. Für mich ist immer, dass ich eine Persönlichkeit irgendwie interessant finde und so die Gesamtkomposition mich kickt und irgendwie neugierig auf mehr macht. Und da ist für mich, also ich will nicht sagen, dass Aussehen mir nicht wichtig ist, das ist gelogen, ja. Aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Wenn jemand, da kann jemand noch so hübsch sein.
Ich weiß, was du meinst.
Wenn ich aber
ja,
dieses Feeling nicht krieg, kannst du den oder die mir nackig auf den Bauch binden. Da wird nichts passieren. Also,
ich habe
es auch ausprobiert. Das passiert nicht.
Ich hatte das mal tatsächlich. Ich hatte eine Traumfrau, also wunderschön. Mhm. Und ich hab die geleckt und die hat einfach gar keine Reaktion.
Mhm.
Und ich habe einfach dann auch keinen hochgekriegt.
Hm.
Geht dann auch nicht. Also wenn ich keine Reaktion kriege, kriege ich einfach keine.
Ich hatte fast die gleiche Situation im Playroom. Auch bildschöne Frau, wirklich, hätte Model sein können. Und war so eine Situation, wo mein Bauch mir aber gesagt hat, schwierig.
Ja.
Weil ich mit der auch im Playroom, der hat halt echt den Seestern gemacht.
Ja.
Und es ging nicht. Ging nicht. Ich habe dann gesagt, ich habe zu viel getrunken. wollen wir ein Glas Wasser holen gehen?
Sehr gut.
Ja.
Ey, gibt's noch irgendwas, was dir wichtig ist zu sagen?
Ja, erstmal cool, dass du das machst.
Ja, hat Bock gemacht auf jeden Fall.
Ja.
So interessant.
Ich glaube, was mir wichtig ist zu sagen, ist, ich glaube durch Shades of Grey und Dark Romance, und ich habe da gar nichts dagegen, das ist auf einer Fantasieebene eine schöne Sache, wenn es die Leute kickt. Aber ich glaube, dadurch ist so ein Bild entstanden, was BDSM ist oder vermittelt worden. Und ich glaube, echtes BDSM hat damit gar nicht so viel zu tun tatsächlich. Also ich glaube, da werden oft eigentlich Beziehungen gezeigt, die ich als missbräuchlich bezeichnen würde. Und ich glaube, BDSM hat unheimlich viel mit Vertrauen, mit Intimität zu tun, mit unheimlich viel Kommunikation, die erforderlich ist, mit Selbstreflexion. Und auch wenn es da natürlich brutale Elemente gibt, liegt da eigentlich was dahinter, was total sensibel und zart ist, was in den Sachen überhaupt nicht so zum Vorschein kommt. Und das ist eigentlich sehr schade. Ja. Und sich da, glaube ich, nochmal aufzumachen, was ist das oder was könnte das eigentlich sein, ist vielleicht so mein kleiner Appell.
Ja, cool.
Ja.
Meine Abschlussfrage.
Ja.
Was hättest du gern mit 18 über Sexualität gewusst, was du heute weißt? Oder bei dir schon mit 16 vielleicht.
Dass unheimlich viel okay ist, solange es konsensual ist, dass es ganz wenig gibt, für was man sich schämen muss. Dass es um Selbstliebe geht und nicht um Ego. So, dass man sich nichts beweisen muss. Es nicht um Anerkennung von Trippen geht, indem man irgendwie eine geile Story drückt, sondern um das Erleben, das man hat. Dass Flow, Intimität wichtiger ist als Körper und Geier.
Ja. Cool. Ja. Ja, dann danke für das Gespräch und
sehr gerne.
Und super. Und tschüss. Cool. Ja. Fandst du gut?
Ja, super. Ja, hat Spaß gemacht. Scheiß da.